Auf dem Balkon eines Hotels steht eine Mutter mit ihren zwei Töchtern und blickt auf das Wasser. Es ist der Abend des 1. Juni 1989 in Tampa, Florida. Die Luft ist warm, schwer und salzig. Und über der Tampa Bay färbt sich der Himmel langsam orange. Für sie ist das hier nicht einfach nur Urlaub, es ist Freiheit. Ein paar Stunden lang fühlt sich das Leben leicht an, beinahe freundlich.
John Rogers, die alle nur Joe nennen, ist 36 Jahre alt. Neben ihr stehen Michelle, 17, und Christy, 14. Drei Frauen aus Ohio, von einer Milchfarm, aus einem Leben, in dem der Tag oft vor Sonnenaufgang beginnt und nach Stall, Arbeit und Erschöpfung riecht. Jetzt stehen sie hier, in Florida, und glauben einen Moment, vielleicht wird alles leichter. Vielleicht reicht schon Sonne und Meer, um das Gewicht der Jahre ein bisschen zu lösen.
Später findet sich auf dem Fotoapparat, der im Hotel liegt, ein Bild. Palmen als schwarze Schatten vor einem glühenden Himmel. Es ist eines der letzten Fotos, das die drei machen. Kurz danach steigen Joe, Michelle und Christy in ihren hellblauen Wagen und fahren los. Sie haben eine Verabredung.
Und damit hallo zu einer neuen Folge von Mord in Short. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Heute sprechen wir über einen Fall, der sich anfühlt wie der Albtraum hinter einer Postkarte. Sonne, Meer, Freizeitparks, ein Mutter-Tochter-Urlaub und ein Mann, der genau diese Sehnsucht ausnutzt. Sein Name? Ober Chandler.
Die Rogers-Frauen kommen aus Wilshire, Ohio. Nicht aus einer Welt von Hotelpools und Strandpromenaden, sondern von Feldern, Maschinen und Kühen. Hal Rogers, Joes Mann und der Vater der Mädchen, bleibt zu Hause. Die Farm läuft weiter. 80 Rinder müssen gemolken werden, morgens und nachmittags. So ein Betrieb kennt keinen Urlaub.
Für Joe und die Mädchen ist diese Reise deshalb etwas Riesiges. Sie wollen nach Florida, nach Disney, ans Wasser, einmal weg von allem. Joe ist eine Frau, die hart arbeitet, nachts in einem Verteilzentrum und zusätzlich auf der Farm. Freunde beschreiben sie als warm, offen und zäh. Eine, die lacht, obwohl ihr Körper längst müde ist.
Michelle ist die ruhigere Tochter. Sie hat gerade die 11. Klasse beendet, hat einen Freund in Ohio, dem sie Postkarten schreibt. In ihr steckt viel Verletzlichkeit, aber auch eine große Stärke. Und sie liebt ihre kleine Schwester.
Christy ist 14, Cheerleaderin, lebendig, ein kleiner Wirbelwind. Sie liebt Stofftiere, Softball, ihre Freundinnen und ihre Familie. Sie ist die kleine Schwester, die noch an diese leichtere Version der Welt glaubt. Und genau deshalb tut dieser Fall so weh. Man spürt, wie normal sie sind, wie sehr sie einfach nur eine schöne Woche wollten.
Am 1. Juni 1989 kommen die drei in Tampa an. Sie checken im Days Inn am Highway 60 ein, Zimmer 251. Es ist ein typisches Hotelzimmer, nichts Besonderes, Betten, Teppichboden, ein Bad, in dem später sogar eine Sesamstraßenzahnpasta stehen wird. Alles wirkt nach Urlaub, nach Zwischenstopp, nach morgen fahren wir weiter. Ein Zimmer, das nichts erzählt und doch schon auf das Schlimmste wartet.
Denn irgendwann an diesem Tag begegnen sie Ober Chandler. Chandler ist damals 42 Jahre alt, ein Handwerker, der sich in Florida mit seinem Boot bewegt. Er wirkt vermutlich hilfsbereit. Ein Einheimischer, der Touristen den Weg erklärt. Jemand, der sagt, ich zeige euch die Bucht. Eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang und genau das ist so perfide.
Denn Joe und ihre Töchter kennen sich nicht aus. Sie sind nicht großstadterfahren, nicht misstrauisch genug, um überall Gefahr zu sehen. Sie wollen glauben, dass Menschen freundlich sind. Also fahren sie mit dem Auto los, um diesen Mann zu treffen.
Wir wissen nicht jedes Detail von jener Nacht, denn Chandler wird nie gestehen. Aber die Ermittler gehen davon aus, dass er die drei Frauen auf sein Boot lockt. Auf das Wasser hinaus. Weg vom Licht, weg von Menschen, weg von jeder Möglichkeit zu entkommen. Tampa Bay wirkt tagsüber schön. In der Dunkelheit wird die Bucht zur Falle.
Man muss sich diese Situation vorstellen. Eine Mutter und zwei Töchter auf einem fremden Boot, bei einem fremden Mann. Vielleicht merken sie zu spät, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht wird Chandler stiller. Vielleicht verändert sich seine Stimme. Vielleicht sieht Joe in diesem Moment ihre Mädchen an und versteht, ich habe uns in Gefahr gebracht.
Was danach passiert, ist kaum auszuhalten. Die drei werden gefesselt, geknebelt und mit Betonblöcken beschwert. Spätere Berichte nennen auch Seile um den Hals und Klebeband an Händen, Füßen und Mund. Die Autopsien kommen zu dem Schluss, dass sie an Erstickung oder Ertrinken starben. Wir bleiben bei diesen Details bewusst kurz. Wichtig ist, Joe, Michelle und Christy hatten keine Chance. Es ist kein Kampf, den sie gewinnen konnten. Aus einem Urlaub wird ein Todesurteil.
Am 4. Juni 1989 sehen Menschen auf einem Segelboot etwas im Wasser treiben. Dann wird eine zweite Leiche entdeckt, dann eine dritte. Die Körper sind in der Tampa Bay verteilt, die Hitze und das Wasser haben ihre Spuren hinterlassen. Erst weiß niemand, wer diese Frauen sind. Keine Ausweise, keine Vermisstenmeldung aus Florida. Drei Unbekannte in einem Meer, das eben noch nach Ferien aussah. Und der Sommer kippt in Sekunden zu einem Albtraum.
Währenddessen wartet Hal Rogers in Ohio. Er schaut immer wieder zur Einfahrt. Er erwartet, dass Joe und seine Töchter mit dem Wagen ankommen. Sie müssten längst zurück sein. Joe hätte angerufen, wenn sie länger bleibt. Sie ist nicht der Typ Mensch, der einfach verschwindet. Und genau deshalb wird jede Minute des Wartens schwerer als die davor.
Dann meldet sich eine Hausangestellte im Days Inn. Zimmer 251 ist seit Tagen unberührt. Die Betten sind nicht benutzt, die Sachen liegen noch da, es kämen die Frauen jede Sekunde zurück. Die Polizei findet Abdrücke und persönliche Gegenstände. Und irgendwann ist klar, die Toten in der Bay sind Joe, Michelle und Christy Rogers.
Dieser Moment muss für Hal alles zerreißen. Seine Frau, seine beiden Töchter, nicht eine, nicht zwei, alle drei. Diese Frage, die er später immer wieder stellt, ist so brutal einfach. Warum alle? Die Ermittlungen ziehen sich quälend lang. Es gibt Spuren, aber eben keinen Namen.
Das Auto der Rogers-Frauen wird an einer Bootsrampe gefunden. Im Wagen liegen der Zettel und die Broschüre mit den Wegbeschreibungen von Chandler zu einem Ort, wo ihn die Frauen auf seinem Boot treffen sollten. Ein Detail, das Jahre später entscheidend wird. Ein paar Zeilen auf billigem Papier reichen am Ende aus, um eine Spur durch den ganzen Fall zu ziehen.
Denn die Polizei wagt etwas, das damals ungewöhnlich ist. Sie stellt riesige Plakatwände auf, darauf Ausschnitte der Handschrift des mutmaßlichen Täters und die Frage, wer die Rogers-Familie getötet hat. Und tatsächlich erkennt eine Frau diese Schrift. Sie hatte mit Ober Chandler geschäftlich zu tun. Plötzlich hat das Böse eine Handschrift.
Und jetzt schauen wir uns diesen Mann einmal genauer an. Ober Chandler wird 1946 in Cincinnati, Ohio geboren. Er ist das vierte von fünf Kindern einer eigentlich ganz normalen Arbeiterfamilie. Aber Chandlers Kindheit bekommt früh einen tiefen Riss. Als er erst 10 Jahre alt ist, nimmt sich sein Vater das Leben. Er erhängt sich im Keller der Familienwohnung. Ein Ereignis, das ein Kind natürlich völlig aus der Bahn werfen kann.
Nach dem Tod des Vaters gerät Chandlers Leben immer stärker aus der Spur. Schon als Jugendlicher fällt er immer wieder auf, vor allem durch Diebstähle und Einbrüche. Mit 14 soll er bereits mehrfach mit der Polizei zu tun gehabt haben. Insgesamt wird später von rund 20 Festnahmen in seiner Jugend berichtet. Später kommen immer schwerere Delikte dazu. Einbrüche, bewaffnete Überfälle und Gewalt.
Und auch sexuell übergriffiges Verhalten taucht in seiner Biografie auf. Etwa der Vorwurf, dass er Frauen heimlich beobachtet haben soll. Es wirkt, als würde sich bei ihm schon lange vor den Rogers-Morden eine gefährliche Mischung aus Kontrolle, Gewalt und Grenzüberschreitung aufbauen. Besonders erschreckend ist ein früher Vorfall in Florida, der sich 1976 in Daytona Beach ereignet.
Chandler und ein Komplize dringen damals in das Haus eines Paares ein. Der Mann wird gefesselt, die Frau wird ins Schlafzimmer gebracht. Dort zwingt Chandler sie, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, fesselt sie und fährt mit dem Lauf einer Waffe über ihren Bauch. Das ist kein gewöhnlicher Einbruch mehr. Das ist ein Übergriff, bei dem Angst, Erniedrigung und Macht eine zentrale Rolle spielen. Und genau das macht diesen frühen Fall so unheimlich, wenn man weiß, was Jahre später in der Tampa Bay passieren wird.
Ende der 80er Jahre sieht Chandlers Leben nach außen dann plötzlich viel geordneter aus. Er heiratet, wird Vater und betreibt ein kleines Aluminiumgeschäft. Aber zu diesem Leben gehört auch ein blau-weißes Boot. Und dieses Boot verändert alles. Für Chandler ist es offenbar ein Stück Freiheit, aber eben eine Freiheit, die für andere Menschen zur Gefahr wird. Auf dem Wasser hat er die Kontrolle und keiner kann ihn beobachten.
Er kann Frauen eine harmlose Sonnenuntergangsfahrt anbieten, freundlich lächelnd den ortskundigen Helfer spielen. Für Touristinnen klingt das nach Florida-Romantik. Für Chandler ist es die perfekte Möglichkeit, sie aus der Sicherheit der Stadt herauszulocken. Und genau dieses Muster taucht kurz vor den Morden an Joe Michelle und Christy Rogers bereits auf. Eine kanadische Touristin, Judy Blair, berichtet später, Chandler habe sie zu einer Sonnenuntergangsfahrt auf seinem Boot eingeladen.
Auch sie vertraut ihm zunächst. Auch sie fährt mit ihm hinaus auf die Tampa Bay. Sie überlebt, aber sie sagt später aus, Chandler habe sie auf dem Boot vergewaltigt. Aber ihre Freundin wartet damals an Land auf sie. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Judy Blair lebend zurückkommt.
Bei Joe Rogers und ihren beiden Töchtern wartet niemand, als Chandler sie auf sein Boot lockt, um den Sonnenuntergang anzusehen. Niemand weiß, dass sie zu diesem Mann auf ein Boot steigen. Niemand weiß, dass aus einer vermeintlich harmlosen Urlaubsbegegnung eine Falle wird.
1992 wird Ober Chandler schließlich festgenommen. 2 Jahre später, 1994, steht er vor Gericht. Er bleibt bei seiner Version. Ja, er habe die Rogers-Frauen getroffen, aber nur kurz. Er habe ihnen lediglich den Weg erklärt. Danach, sagt er, habe er sie nie wieder gesehen. Mit dem Mord habe er nichts zu tun.
Aber genau diese Erklärung beginnt zu bröckeln, sobald man auf die Fundstücke im Auto schaut. Wir erinnern uns, im Wagen der Rogers-Frauen finden Ermittler eine Broschüre und eine handschriftliche Notiz. Darauf stehen Wegbeschreibungen. Und auf dieser Broschüre finden sich nicht nur Schriftzüge, die später Chandler zugeordnet werden, sondern auch Fingerabdrücke von ihm. Das bedeutet, Chandler hat dieses Stück Papier in der Hand gehabt.
Und dann gibt es noch dieses kleine, aber unheimliche Detail. Auf der Notiz steht sinngemäß eine Beschreibung wie blau-weiß. Für die Ermittler passt das zu Chandlers blau-weißem Boot.
Für sich allein beweist das nicht alles, aber zusammen mit den Zeugenaussagen der Bootsfahrt, seinem Verhalten nach den Morden und den Parallelen zu Judy Blair, entsteht ein Bild, das immer klarer wird.
Ja, das Bild eines Mannes, der Kontakt aufnimmt, der Vertrauen schafft, Frauen isoliert und sie dann auf sein Boot lockt. Auch seine eigene Tochter belastet ihn. Sie sagt aus, Chandler habe ihr gegenüber sinngemäß erklärt, er könne nicht nach Florida zurück, weil die Polizei ihn wegen getöteter Frauen suche.
Vor Gericht wird jedes Detail auseinandergenommen. Am Ende spricht die Jury ihn schuldig. 3 Morde ersten Grades. Die Geschworenen empfehlen einstimmig die Todesstrafe. Am 4. November 1994 wird Ober Chandler zum Tode verurteilt. Seine Berufungen scheitern. Er bleibt im Todestrakt. Er gesteht nie, auch nicht am Ende.
Am 15. November 2011 wird Ober Chandler in Florida per Giftspritze hingerichtet. Er ist 65 Jahre alt. Seine letzte Botschaft ist keine Reue, keine Bitte um Vergebung, kein Wort an Joe, Michelle oder Christy. Er behauptet bis zuletzt, unschuldig zu sein.
Und als wäre dieser Fall nicht schon dunkel genug, kommt 2014 noch eine neue Erkenntnis dazu. Ermittler ordnen Chandler per DNA einen weiteren Mord zu. Hier geht es um ein 20-jähriges Mädchen, das 1990 in Florida ermordet wurde. Das bedeutet, die Frage, wie viele Opfer Chandler wirklich hatte, bleibt bis heute schwer auszuhalten.
Was bleibt, sind Joe, Michelle und Christy. Eine Mutter, die endlich mit ihren Töchtern durchatmen wollte. Eine 17-Jährige, die ihrem Freund noch eine Postkarte schreibt. Eine 14-Jährige, die das Leben noch vor sich hatte. 3 Menschen, die sich eine Auszeit gönnen wollten.
Hal Rogers überlebt sie alle. Das klingt wie ein Satz, aber in Wahrheit ist es ein lebenslanges Urteil. Er kehrt auf die Farm zurück, arbeitet weiter, lebt weiter, irgendwie. Jahre später sagt er sinngemäß, dass es keine echte Gerechtigkeit geben kann. Denn egal, was mit Chandler passiert, seine Frau und seine Töchter kommen nicht zurück.
Ja, die Leere bleibt am Frühstückstisch, auf dem Feld, im alten Kinderzimmer und in jedem Sommer, der wie nach Urlaub riecht. Dieser Fall ist so erschütternd, weil er mit etwas beginnt, das wir doch alle kennen. Urlaub. Ein freundlicher Fremder, ein Angebot, das zu schön klingt, um gefährlich zu sein. Joe, Michelle und Christy wollten nur einen Sonnenuntergang sehen. Und genau dieser Sonnenuntergang wurde das Letzte, was sie lebend sahen.
Das war's für heute. Wenn euch diese Folge bewegt hat, dann abonniert Mord & Short. Lasst uns eine Bewertung da und teilt die Folge mit Menschen, die True Crime genauso lieben wie ihr. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.